Unser Motto heute heißt von Jesus Christus empfohlen. Unser Predigttext, der steht in 2. Korinther 3, Vers 3 bis 6. Und ich werde den Text aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Ganz einfach aus diesem Grund, weil es eine Wahnsinnsübersetzung ist. Ich habe allerdings am Anfang eine Frage und ich hoffe, die kann mir irgendjemand beantworten. Wer von euch hat eine originelle Geschenkidee für Weihnachten, die ihr in den letzten Jahren schon verschenkt hattet? Ich hab etwas gegoogelt, was denn dieses Jahr empfohlen wird. Und ich habe eine Seite gefunden, da steht, die heißt originelle Geschenkideen für Weihnachten, also originelle-geschenkideen.de, sowas in diese Richtung. Und da habe ich gefunden, dass es sehr viele Tassen, sehr viele Weingläser zum Beispiel auch, Kissen, Fotogeschenke, vor allem hauptsächlich. Das sind eigentlich so die Renner, die empfohlen werden für Weihnachten. Ja, das eine oder andere ist auch dabei, wo jetzt eine kleine, so ein kleiner Geschenkkorb dabei ist oder daneben so eine Glasvitrine, also so was Schönes, wo man in die Glasvitrine reinstellen kann und wo einfach schön aussieht, wo originell ist, aber hauptsächlich mit Fotos, mit Bildern dabei, die sehr persönlich sind. Und ich habe mir gedacht, das ist so, wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, dann ist es meistens eine Person, also normalerweise kennt man das so, dass es eine Person schlägt einer anderen Person etwas vor. Und das kann zum Beispiel eine Erfahrung für ein tolles Weihnachtsgeschenk sein. Es kann aber auch eine Unterstützung für ein Bewerbungsverfahren sein. Etwas, was diese Person sehr gut kann und wo ein Erfahrungswert dabei ist. Und sie sagen, das ist doch sehr schön, das ist sehr gut, das kam sehr gut an, ich würde das gerne weiterempfehlen, weil es etwas Schönes ist, hat mir was Gutes gebracht, hat mich aufgebaut und ich wünsche es der anderen Person, dass diese Person das auch erleben darf. Das verstehe ich unter dem Wort Empfehlung. Wir haben gerade im Lied gesungen, das Lied heißt Ein neues Herz, und wir haben im Refrain gesungen, Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Das, was wir hier gesungen haben, das ist die Empfehlung, die Jesus uns ausspricht. Das ist den Inhalt unseres Predigttextes, wo einfach nur eine Bekehrung beschreibt, wo eine Veränderung im Leben beschreibt, wo das Herz verändert wird, wo das Herz nicht nur ein Organ ist, das Blut durch den Körper transportiert, sondern wo auch wo das Gesetz, das Gott den Menschen gegeben hat, in sich trägt und es auch umsetzt und es gerne umsetzt und es mit Freude umsetzt. Ich lese 2. Korinther 3, Vers 3 bis 6. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und den er durch unseren Dienst zustande, der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir diese Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Die Gemeinde in Korinth. Es ist der 2. Korintherbrief und es gab zu diesem Zeitpunkt eine Situation, die für Paulus etwas schwierig war. Es gab Gemeindemitglieder, die eine sehr tiefe Verbundenheit gegenüber der israelitischen, dem israelitischen Glauben und der Gemeinde in Jerusalem empfanden. Und sie hatten Fragen an Paulus. Und die waren ihnen wirklich wichtig. Es ging um das Verhalten von Paulus, wo er sich aus ihrer Sichtweise sehr selbst in den Mittelpunkt stellt und seine Autorität und seine Stellung als Apostel vorhebt. Sie wollten Glaubenszeugnisse aus Jerusalem hören, die für sie eine Auferbauung waren. Und sie wollten, dass Paulus und Timotheus ihnen das vorlegt. Das ist die Ausgangslage unseres Predigttextes und das ist für Paulus sehr schwierig und sehr etwas verzwickt, Aber Paulus war das so wichtig, dass er sich darum gekümmert hat. Und er hat einen Brief geschrieben und hat Timotheus als Briefbote nach Korinth geschickt. Und die Rückmeldung, die er von Timotheus bekommen hat, das war für ihn etwas schlimmer und bedrohlicher, als er sich gedacht hatte. Zumindest kann man das aus dem ersten Korintherbrief herauslesen. Und das war für Paulus ein Anlass, dass er seinen Reiseplan zu diesem Zeitpunkt verändert hat und sich eben darum gekümmert hat. Das heißt, er hat seine Arbeit in Ephesus unterbrochen, hat eine kurze Reise nach Korinth gemacht und wollte das machen, und über den zweiten Korintherbrief hat er den Besuch angekündigt. Und was er am Anfang des Korintherbriefes, des zweiten Korintherbriefes schreibt, ist, dass er traurig ist darüber, dass es unter so einem Anlass kommt, weil es für ihn eigentlich etwas ist, dass er sich freut darüber, wenn er nach Korinth kommt, weil das eine fröhliche Begegnung ist für ihn. Und es macht ihn traurig, dass es so einen Anlass gibt, dass er dort aus so einem Anlass kommt, oder dass es so einen Anlass gibt, dass sie sich wieder treffen, dass es eine Kommunikation gibt. Das Problem an der ganzen Situation war, dass die Gemeinde in Korinth etwas unbewusstes Glaubenszeugnis. Es war für sie nicht klar, dass sie ein Glaubenszeugnis sind für andere. In Vers 3 lesen wir von, es ist offensichtlich, dass sie ein Empfehlungsbrief sind. Für sie war das aber nicht offensichtlich. Für Paulus war das etwas, wo er, sie hatten eine Glaubenshaltung durch den Dienst des Paulus angenommen, und für ihn war das eine Empfehlung seiner Arbeit. Und wir haben heute den 20. Sonntag nach Trinitatis, und heute an diesem Sonntag, da geht es um die Ordnung Gottes und die Frage, wie wir uns zu solchen Ordnungen stellen, gerade angesichts der Freiheit, die wir durch Jesus Christus gestellt sind. Haben die Ordnungen, so wie sie sind in der Bibel, wie sie in der Bibel dargelegt sind, haben sie überhaupt noch eine Bedeutung, oder sollten wir sie als gute Christen gerade besonders ernst nehmen? Gibt es für uns etwa eine neue Ordnung? Mein erster Punkt heißt, ausgestellt über den Heiligen Geist. Für mich ist das eine Handlung, die stattgefunden hat und die eine Ordnung darstellt. Es ist so eine Empfehlung, diese Empfehlung, die war kein Dokument aus Stein oder aus Papier, sondern es waren die Menschen selbst. Und für Paulus ist dieses Bild als Brief, es ist am greifbarsten. Er kann es so am greifbarsten beantworten. Und mir ist aufgefallen, es gibt zwei Formen, die sich ineinander fügen in dem Brief. Das ist einmal die verneinende Form. Da steht drin, der Brief ist nicht mit Hinde geschrieben, er ist nicht aus Stein, aber es sind Tafeln, worauf der Brief geschrieben steht. Es ist ein Bund, der sich nicht mehr auf das schriftliche Gesetz gründet, und das Gesetz bringt den Tod. Dann gibt es noch die bejahende Form, und die besagt, dass Jesus Christus der Verfasser selbst ist. Geschrieben ist er mit dem Geist des lebendigen Gottes. Der Brief steht auf Tafeln aus Fleisch und Blut und er ist entstanden im Dienst des Apostel Paulus. Es ist so, dass die Korinther kannten Empfehlungsschreiben, und ich denke, Empfehlungsschreiben, das ist jedem ein Begriff. Also ja, wenn ein Empfehlungsschreiben ausgestellt wird, dann ist es etwas, was eine Person gut kann oder etwas, was eine Person ausmacht. Und für die Korinther, die kannten das, es war ein Teil ihrer Kultur, aber auch ein Teil der israelitischen Kultur. Das war zu diesem Zeitpunkt, mussten auswärtige Prediger, wurden dann zugelassen, wenn sie so ein Empfehlungsschreiben dabei hatten. Und daher war das für jüdische Wanderprediger, aber auch für die christlichen Wanderprediger, war das so eine Art Pflicht, dass sie sowas dabei hatten. Und es ist auch bekannt, dass Paulus seine Mitarbeitern bzw. seine Freunden solche Briefe mitgegeben hat. Der Apostel, der nennt in diesem Zusammenhang seine Gemeinde im übertragenen Sinn ein Empfehlungsschreiben. Die gemeinsame Zeit, die sie hatten, das hat für ihn gereicht, dass er sich dort selbstbewusst als einen Erfahrungswert als Apostel aussprechen konnte, dass er sagen konnte, dass er selbstbewusst hinstehen konnte und sagen konnte, ihr seid ein Empfehlungsschreiben. Er hat im 2. Korinther 1 und 2 hat er Gründe genannt, die dafür stehen, dass die Gemeinde einen reifen Glauben hatte. Sie sind gemeinsam als Gemeinde und Apostel im Glauben an Jesus Christus reifer geworden und sind deshalb auch gemeinsame Diener für Jesus. Sie haben gemeinsam den Heiligen Geist als Siegel bekommen und an diesem Punkt lenkt Paulus etwas von sich ab und auf Jesus als Erlöser hin. Zusätzlich beschreibt er in 2. Korinther 2 eine Gemeinsamkeit und er beschreibt es als uneigennütziges Motiv gegenüber der eigenen Verantwortung vor Gott und der Abhängigkeit gegenüber Jesus. Er versucht den Korinthern, das, was sie als Negatives empfinden, als positives Glaubensbeispiel, als etwas Positives zu verdeutlichen. Er beschreibt es und versucht damit, das Blatt etwas zu wenden. Er versucht ihnen etwas zu zeigen. Ich habe eine Frage, welche Reaktion haben wir denn im Alltag, wenn wir nicht genug überzeugen und unsere Autorität etwas angezweifelt wird? Können wir mit so einer Selbstsicherheit wie Paulus das tat eine überzeugende Antwort geben? Schaffen wir das? Mein zweiter Punkt ist gegründet auf Jesus Christus und geschehen im Vertrauen auf Gott. Ja, eine Bekehrung ist ein verändernder Schritt im Leben. Plötzlich gibt es etwas, was wichtig ist, ein Fundament, das da ist, ein Glaube, der aus Vertrauen auf einen Gott und der Begeisterung und Freude im eigenen Leben besteht. Das ist aber eine persönliche Erfahrung. Und Paulus ergänzt in unserem Predigttext noch seine Glaubenserfahrung mit dem, dass er sagt, er kann seinen Dienst selbstbewusst umsetzen. Er hat ein Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit gegenüber der Kraft Gottes und eine Dankbarkeit gegenüber Gott für den Dienst, dass er als Diener des neuen Bundes tun darf. Unfähigkeit heißt in dem Sinn, dass er sich bewusst ist, dass er manche Dinge wirklich nicht durchgeführt hat, sondern dass es der Heilige Geist war, der gewirkt hat. Wenn wir unser Leben und in unserem Alltag unsere Arbeit tun oder unser Leben leben, leben wir dann mit so einem Bewusstsein, mit so einem Selbstbewusstsein im Dienste, dass wir für Jesus unterwegs sind, dass wir unsere Arbeit machen und selbstbewusst sagen können, ich bin mir gewiss, da gab es den einen oder anderen Moment, da habe ich wirklich etwas bewirken können, weil der Heilige Geist da war. Welchen Umgang habe ich mit dem Bewusstsein, dass ich Gott gegenüber wirklich machtlos bin, dass ich unfähig bin gegenüber dieser Kraft Gottes, die hier als Geist des lebendigen Gottes beschrieben wird? Das ist etwas, wo ich denke, das Heilige Geist, das kennen wir, das ist so ein Wort, was wir auch sehr oft singen. Aber das Wort der Geist des lebendigen Gottes, das ist noch etwas, das verdeutlicht das erst, was es überhaupt bedeutet. Ich habe mich bei einer Jugendevangelisation bekehrt und dort war das für mich eine Überraschung, die ich nie vergessen werde. Seither begleitet mich eine Neugier auf das Tägliche, was Gott mir schenkt als Momente. Also es sind für mich schon, ich erwarte, dass Gott mir Überraschungen schenkt. Die können zum Beispiel Natur sein, die können im Umgang mit Menschen sein oder vielleicht auch mit Tieren. Es ist irgendwie ein Stück Lebensstil, der zurückbleibt. Meine kindliche Sicht auf Gott, die hat damit begonnen, dass Gott für mich war ein vertrauter Gott. Der hatte einen Umgang mit Menschen und ich war mir sehr sicher, dass er die Menschen liebt und dass ich damit wirklich auch gemeint bin. Da hatte ich keinen Zweifel daran. Bei der Jugendevangelisation, da lernte ich Menschen kennen, die mir von einem Gott erzählten, der Menschen begegnet. Und sie hatten so ein Bibellexikon dabei und erklären die Grundlagen des Glaubens. Und zu diesem Zeitpunkt lernte ich Gott als einen Gott kennen, der mich wärmt und mich durch und durch erfüllt, der mich mit Freude ausstattet und diese Freude, die ist heute noch ein Grund, warum ich gerne singe oder warum, dass ich auch gerne Geschichten von Gott erzähle. Das ist ein Anfangsmoment, der mich wirklich 100% überrascht hat und diese Überraschung, die ist ihm wirklich gelungen. Es ist, bis heute bin ich wirklich davon überzeugt, dass es möglich ist, dass mir Gott jeden Tag so begegnen kann. Und meistens bin ich gespannt darauf, was es ist. Glaube heißt für mich, davon überzeugt sein, dass eine Begegnung mit Gott möglich ist und dass ich sie haben kann. Und ein Vertrauen darauf zu haben, dass es eintrifft. Es sind zwei Schritte. Zum einen die überzeugende Haltung, die Gewissheit zu haben, dass es so ist, aber zum anderen auch das Vertrauen zu haben, dass es nicht nur eine Tatsache ist, die irgendwo niedergeschrieben ist, sondern dass es eine aktive Handlung ist, die eintrifft. Und wenn wir in die Vergangenheit des Alten Testamentes etwas zurückgehen, so finden wir ein Versprechen, das Gott durch Jeremia in Jeremia 31, Vers 33 bis 34 verkündigen hat lassen und das durch Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung ermöglicht wurde. Das heißt, das, was wir als Glaubensschritt und als Herzensveränderung durch Jesus durchführen können, weil wir daran glauben, das ist zuvor ja prophezeit worden. Und es ist ein Text, der etwas nicht ganz so einfach ist, aber er legt sehr viel dar und er zeigt das sehr, sehr gut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern da soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Ja, dieses Gottesversprechen, das hat mit einem Entschluss zu tun, wo eine Wendung ist. Also das braucht den erneuerten Bund. Der alte Bund, der wurde von Israel gebrochen. Und das war für ihn ein Punkt, wo er sagte, das kann ich nicht. Ich brauche an diesem Punkt einen neuen Bund. Es ist ein ernsthafter Entschluss von Gott. Und Gott war zu diesem Zeitpunkt ihr Gott und das war er danach auch noch. Das hat er nicht verändert. Das ist eine Gegenwartsform, die wird immer bleiben. Ja, aus diesem Anlass, weil für Gott so ein ernsten Anlass ist, denke ich auch, dass es etwas ist, wo wir als Ordnung nehmen können, wo wir wirklich ernst nehmen dürfen, weil es etwas ist, was für ihn wichtig war. Und in Vers 33 erhöht Gott noch die Bundesbedingung, indem er sein Gesetz in das Herz und den Sinn der Menschen schreibt und nicht nur auf Gesetzestafeln, nicht nur auf ein Blatt Papier oder eben auf Stein gemeißelt, sondern auf die Herzen der Menschen. Und es steht dran, dass es auf Tafeln geschrieben wird. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das Gott da gibt. Denn es sind Tafeln. Also unser Herz ist unser Herz. Und Gott segnet somit eben die Menschen und erneuert die Ordnung des Bundes, das er den Israeliten am Berg Sinai gegeben hat. Und bis heute hat eben dieser neue Bund seine Gültigkeit nicht verloren, sondern erst aktuell. Er nennt sich sein Volk und er stellt sich bewusst zu ihnen. Er verlässt sie nicht, trotzdem, dass sie diesen Bund gebrochen haben, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ihr Gott war und es für ihn wichtig war. Was er noch zusätzlich sagt, jeder wird Gott erkennen, braucht keine Belehrung eines anderen. Es ist nicht nötig, denn das wird für jeden gleich sein. Jeder hat diese Begegnungsmöglichkeit. Was er noch verspricht, ist, dass jede sündige Handlung, die ein Mensch begeht, dass er sie wegnimmt und noch viel mehr, er wird nicht mehr daran denken. Das ist praktisch, ja, es wird verändert, es ist ausgelöscht. Paulus ist dieses Versprechen so wichtig und das versucht er den Korinthern weiterzugeben. Ich habe im Vergleich, ist mir das wichtig, dass ich Vers 6 nochmal vorlese. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Es ist ein Versprechen, das in der Gegenwart geschrieben ist und das in der Gegenwart auch stattfinden wird oder auch stattgefunden hat. Unser Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8 ist, wie wir schon gehört haben, ein wunderbarer Tipp und eine wunderbare Ordnung, wo wir uns gut behüten im Rahmen wissen dürfen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.